Der Friedhelm hat mir, ich glaube, das war der Einführungsgottesdienst, so eine Box gegeben. Und da, ne, hat glaube ich, gesagt, da sind Bibelverse drin. Und immer, wenn du nicht weiter weißt, ne, greif dir einen raus und guck mal, ob er zu dir spricht. Und das habe ich am Montag gemacht, diese Box genommen, da sind so vielleicht 10, 12 Verse drin, habe kräftig umgerührt, habe wieder einen rausgezogen. Da war ein Vers aus Römer 15. Da ging es um die Starken und die Schwachen. Aber jetzt nicht die, ne, wo es um Muckis geht, sondern die Starken und Schwachen im Glauben. Da habe ich gedacht, okay, ne, gibt ja keinen Vers, ne, den ich ausschließen möchte. Und da habe ich mal nachgeguckt und gedacht, ja, Römer 15. Den habe ich mir ein bisschen genauer angeschaut. Jeder Mensch ist normal. Zumindest bis du ihn kennenlernst. Das ist ein Sprichwort und hin und wieder merken wir, dass auch dieses Sprichwort stimmt, dass da was dran ist. Jeder Mensch hat Macken und Eigenarten. Manche sind komisch und manche sieht man erstmal nur auf den ersten Blick. Dann passiert aber, wenn wir den Mensch noch besser kennenlernen, dass diese Macken und Eigenarten eher stärker werden. Je besser man jemanden kennt, desto mehr Macken und Eigenarten kann man bei dem anderen dann entdecken. Und mit diesem Entdecken beginnt dann auch schon so ein bisschen das Ertragen von manchen Eigenarten. Ja, genau. Wir haben vor längerer Zeit, haben wir mal Urlaub mit Bekannten gemacht. Das waren Eltern von Kindern, die wir in Meiderich in einem offenen Kinderkreis dabei hatten. Und wir haben uns eigentlich ganz gut verstanden mit den Eltern und haben gedacht, es wäre eine Spitzenidee, wenn wir zusammen in Urlaub fahren würden. Sind wir in die Eifel gefahren, da gab es so einen Centerpark. Ja, wir beide hatten eben ein Kind, genau. Und ich kann euch sagen, macht das nicht. Also es ist tatsächlich so, ne, so die Macken und Eigenarten, die man so vielleicht von Weitem wahrnimmt, die haben sich da dermaßen verdichtet. Ich könnte hier also gut und gern eine Stunde füllen, aber wahrscheinlich auch könnte der von mir auch eine Stunde füllen. Ne? Naja, ich bin Gott echt dankbar, dass wir es nicht nur irgendwie überlebt haben, sondern dass wir trotzdem noch Freunde geblieben sind oder sogar Freunde geworden sind. Also wir treffen uns heute immer noch. Also das ist ein Geschenk, war nicht so zu erwarten während dieser Zeit. Ein Vers, der Kernvers aus diesem Text aus Römer 15, ist leider nicht der von Friedhelm. Aber der ist auch gut. Aber der Kernvers ist ein anderer. Und deshalb möchte ich sozusagen die Brücke schlagen von den Starken und Schwachen im Glauben zu dem Kernvers, dem Vers 7 aus Römer 15. Der ist unwahrscheinlich bekannt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, und ich möchte es gerne heute noch erweitern, zum Lob Gottes. Also ohne dem Lob Gottes war das auch mal eine Jahreslosung 2015. Deshalb, ne, auch deshalb kommt es vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, und ich erweitere noch zum Lob Gottes. Paulus, der das geschrieben hat, diese Worte an Christen in Rom, fordert sie damit auf, mit ihren Geschwistern, mit ihren Mitchristen so umzugehen, so zusammenzuleben, wie es ihrer Beziehung zu Jesus entsprechen sollte. Dieser Vers ist natürlich nicht irgendwie aus dem luftleeren Raum herausgegriffen, sondern ist von ihm in eine konkrete Situation an die Römer geschrieben worden. Ich lese uns aber erstmal den gesamten Text. Ich lese aus Römer 15 die Verse 1 bis 7 und dann schiebe ich noch den Vers 13 hinten ran. Der passt drin. Wer wissen will, was dazwischen steht? Heute Nachmittag? Prima Gelegenheit. Römer 15, 1 bis 7 und der Vers 13. Kommt der Vers 1. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist, was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch. Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch zum gemeinsamen Ziel bestimmen, vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr alle einmütig und mit voller Übereinstimmung ihn preist. Den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, Vers 7, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Wir merken bei dem Lesen des Textes vielleicht, dass da eine ganze Menge drinsteckt. Es gibt so Texte, ne, da reicht es so quer zu lesen, dann kann man trotzdem erahnen, was drinsteckt. Also hier habe ich mir gedacht, ne, den will ich auch auf alle Fälle hier vorne anzeigen, weil da steckt doch eine ganze Menge drin. Der ist irgendwie sehr, sehr dicht. Und der wichtigste Kernvers, würde ich sagen, und in vielen Lutherbibeln ist der dann auch dick gedruckt, der Vers 7, darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich möchte gern anfangen und den Blick auf diesen Text, auf diesen Vers werfen. Der so, ja, wie so eine Überschrift passt so ein bisschen für alles andere, was noch da vorkommt, gilt. Und ich möchte uns trotzdem bei diesen sommerlichen Temperaturen zumuten, dass ich einen kleinen Blick in die Situation werfe, in der die Christen in der Gemeinde in Rom gesteckt haben. Warum Paulus diesen Text, diesen Vers an die Römer geschrieben hat. Was da los war, dass er sie quasi ermutigt hat, einander anzunehmen. In den Kapiteln 14 und 15 von dem Römerbrief beschäftigt sich Paulus generell mit dem Zusammenleben in der Gemeinde. Dem Umgang mit einer der großen theologischen Streitfragen dieses ersten Jahrhunderts zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Ein Thema, das für uns irgendwie weit weg ist, aber dass es mindestens zwei oder mehrere Meinungen in einer Gemeinde gibt, das erleben wir ja alle mal. Auf die Frage, ob das Gesetz von Mose für alle weiterhin bindend ist oder nicht, müssen sich Christen beschneiden lassen und damit faktisch irgendwie erst Juden werden, bevor sie Christen werden können? Wie sieht das mit den Sabbatgeboten aus? Müssen sich alle streng daran halten? Müssen die befolgt werden von allen? Das waren die Fragen und das war auch eine Menge Zündstoff, die die ersten Christen in dieser Gemeinde, ja, gegeneinander ein bisschen aufgebracht haben. Denn das wurde sehr unterschiedlich beantwortet. Die Judenchristen haben gesagt, natürlich, Jesus war ja auch Jude, das gehört dazu, das ist automatisch dabei. Die Heidenchristen, die auch später zum Glauben gekommen sind, für die war das doch ein bisschen weiter weg. Die Heiden, die eben zu Jesus gefunden hatten, konnten damit nicht mehr so richtig viel anfangen. Für die war das schon bekannt, das waren keine fremden Sachen, aber irgendwie haben die natürlich gedacht, und das ist ja das, was wir heute auch denken. uns ja nichts mehr zu tun. Aber an dieser Frage ist diese erste Gemeinde fast zerbrochen. Und dieses Kapitel 15, um das es heute gehen soll, beschäftigt sich im Weiteren auch noch ein bisschen mit anderen Themen, mit dem Thema Mission, mit dem Verhalten in Verfolgung und der Umgang mit Geschwistern, die einen ängstlicheren, einen unsicheren Glauben haben als andere. Alles Themen, die in der Gemeinde für Zündstoff sorgen können. Also zumindest damals. Heute sind es mehr so die Frage der Teppiche und der Stühle, die so eine Gemeinde auseinanderbringen kann. Aber natürlich auch manchmal auch doch theologische Fragen. Aber damals waren das die Fragen. Dürfen Heiden einfach so missioniert werden? Was ist mit dem Opferfleisch? Kann das von einem Christen gegessen werden? Fleisch, ne, das eigentlich für fremde Götter geopfert wurde? Was ist, wenn ein Christ in der Verfolgung schwach wird, seinen Glauben vielleicht sogar verleugnet, um zu überleben, und dann später doch wieder in die Gemeinschaft der Christen zurück möchte? Kann man den einfach so zurücklassen? Hat er nicht versagt? Und diese Themen haben diese erste Gemeinde, die Christen, doch ganz schön durcheinander gewirbelt. Auch gerade in der Gemeinde in Rom, die durch ihre Lage so ein Schmelztiegel war, verschiedener Religionen, Kulturen und Völker. Für die römischen Christen waren diese unterschiedlichen Ansichten schwer auszuhalten. Ist der andere wirklich Christ, wenn er, jetzt könnte man sozusagen alles, was ich schon so aufgeführt habe, nochmal einsetzen, wenn er sich nicht an Speisegebote hält, kann er wohl kein Christ sein. Wenn er Fleisch isst, das fremden Göttern geweiht war, unmöglich, geht gar nicht. Wenn er seinen Glauben verraten hat, Jesus damit ins Gesicht gespuckt hat und jetzt plötzlich wieder ankommen will, wenn er am Sabbat arbeitet und damit Gottes Gebot nicht wirklich ernst nimmt. Kann ich mit so einem überhaupt noch in Gemeinschaft leben? Kann ich den noch ernst nehmen in seinem Glauben? Kann ich mit dem Gemeinschaft haben? Kann ich mit dem singen oder summen, beten, Gottesdienst feiern, Abendmahl feiern? Und genau in diese Situation schreibt Paulus diesen Text aus Römer 15. Nehmt einander an. Nehmt einander an. Egal, was vorher war. Genauso wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Was das für uns heute bedeutet, weil die Themen sind andere geworden, aber die Problematik vielleicht zieht sich bis zu uns heute. Was das für uns heute bedeuten kann, möchte ich mit uns jetzt noch ein wenig anschauen. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche wollt ihr zuerst hören? Immer. Man kann sich darauf verlassen, es ist immer die schlechte. Habe ich auch eingeplant, sehr gut. Die schlechte Nachricht ist, nehmt einander an, der erste Punkt. Wie Christus euch angenommen hat, ist der zweite Punkt. Zum Lob Gottes ist der dritte Punkt. Drei Punkte, jetzt kommen drei Punkte. Oh, jetzt noch. Jetzt fängt ihr an mit den drei Punkten. Das war alles Einleitung. Und heute ist noch die Gemeindeversammlung hinterher. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Heute nur ein Punkt. Die anderen beiden hebe ich mir auf für das nächste Mal, in 14 Tagen. Fortsetzung folgt. Die drei Punkte eben, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, zum Lob, zur Ehre Gottes. Allerdings möchte ich gern die Reihenfolge ein bisschen umstellen, weil die Annahme von Jesus ist sozusagen die Grundlage dafür, dass ich jemanden anders annehmen kann. Erst wenn ich verstanden habe, wenn ich wirklich verinnerlicht habe, dass dieser Jesus mich angenommen hat, so wie ich war oder bin. Ne, im Großen und Ganzen denke ich, ja, ich bin ja soweit ein ganz netter Typ, ist ja kein Problem, mich anzunehmen, aber ihr müsst nun mal mit jemandem anders zusammenkommen, der ganz anders tickt. Wir hatten gestern bei der Lydia eine schöne Geburtstagsfeier und da waren auch Leute, die so ganz anders ticken als ich. Ne? Und dann war das plötzlich unvorstellbar, einander anzunehmen. Ne? Der andere ist ja ganz anders. Also, da gehe ich ja eher auf Distanz erstmal. Und dass ich jemanden anders annehmen kann, braucht sozusagen eine Ursache, ein erstes. Und das wäre, dass Jesus mich angenommen hat. Deshalb möchte ich das umstellen. Erst diese Tatsache, wenn man es in den Mittelpunkt rücken, dass Jesus mich angenommen hat, und dann den zweiten Schritt, dann könnte ich ja auch jemand anders annehmen. Und dann hat das wiederum den Effekt zur Ehre, zum Lob Gottes. So wie Christus dich angenommen hat. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Das ist wirklich gut gefüllt. Ne? Ich habe jetzt gerade noch gedacht, als ihr noch reinkamt, da dachte ich noch, ne, müsste ich vielleicht meinen Kalender da wegräumen, weil es wird langsam eng mit den Plätzen. Ein sehr schöner Effekt. Schön, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst bist. Und das hat vor allem einen Grund. Klar, wir sind alle super nett. Dieser Gottesdienstraum ist auch schön kühl heute Morgen, hübsch soweit, auch, ne, auch wieder schön renoviert da oben, die Ecke. Aber das ist natürlich nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund, warum wir heute hier uns treffen, als Christen, als Gemeinde, weil wir glauben und hoffentlich auch erfahren haben, dass wir angenommen worden sind von Jesus. In einer Zeit, in der wir vielleicht von anderen Menschen nicht so gern angenommen worden wären. Jetzt ist man gar nicht voraus, dass wir vorher alle ganz, ganz schlecht waren und heute alle ganz nett. Aber jeder hat ja trotzdem seine Vergangenheit. Und als du mit Gott, mit Jesus in Kontakt kamst, gab es garantiert auch dunkle Seiten in deinem Leben. Vielleicht nur nicht bei jedem ganz, ganz tief unten. Es muss nicht jeder, ne, mit Drogen auf der Reeperbahn auf dem Boden lang gerobbt sein. Und trotzdem finde ich es erstaunlich, dass Gott jeden angenommen hat, auch in allen Situationen, wo wir Menschen schon unsere Grenze hätten. In Sünde und Verlorenheit wird das immer oft bezeichnet. Aber das ist so. Als ich zu Jesus gefunden habe, da habe ich studiert, da war ich soweit ganz gut drauf. Also, ne, so menschlich von außen gesehen, war viel alles in Ordnung. Und trotzdem, Jesus hat mich da angenommen, als Suchender aufgenommen. Und in diesem ersten Punkt möchte ich den Text ansehen, was es bedeutet, von Jesus angenommen zu sein. Damit wir uns dann eben später auf das Miteinander, auf das Einander annehmen, ganz entspannt konzentrieren können. Wisst ihr, was in einer Woche ist? Ferien, wer hat's gesagt? Ja, ne, da noch die wenigen letzten Schulkinder. Genau. In einer Woche sind Ferien. Kriegt man gar nicht so mit, wenn man jetzt keine schulpflichtigen Kinder hat. Und in diesem Jahr ist das ja auch sehr dünn mit der Schule. Ne, sehr dünn, punktuell. Ne, die Kinder gehen immer mal, also Grundschüler eher ein bisschen regelmäßiger, aber die weiterführenden, ne, die gehen immer so punktuell mal in die Schule. Und deswegen habe ich gedacht, ihr könnt nicht weglaufen. Heute Morgen machen wir hier ein bisschen Unterricht. Begeisterung sieht anders aus. Okay. Diese Tatsache, dass Jesus mich, dich angenommen hat, hier in diesem Text, in diesem Vers 7, steht in bestimmten grammatischen Fällen. Grammatik. Ist aber gar nicht so kompliziert. Also wir haben jetzt Deutsch. Hefte raus, Arbeit, auch ein bisschen Griechisch ist dabei. Also, erstens die Tatsache. Jesus hat dich angenommen, steht im Indikativ. Indikativ? Ganz, ganz überlegen. Hat das jeder schon mal gehört? Indikativ? Ach, sehr gut. Komm, wir tauschen. Genau, sehr gut. Indikativ ist Wirklichkeit, eine Wirklichkeitsform. So ist es wirklich. Ja, das ist so eine grammatische Sache, also im Deutschen gibt es die, im Griechischen auch, aber im Deutschen. Ne? Also jeder von uns könnte es theoretisch schon mal gehört haben. Ist lange her, ich weiß, aber indikativ. Ich predige heute Morgen hier im Gottesdienst. Das ist auch indikativ. Und drückt aus, dass ich jetzt gerade wirklich hier stehe und predige. Ihr habt keine Halluzination. Es ist wirklich so. Und das ist schon passiert. Das ist ein Fakt. Die Annahme, weiter Gedanke, die Annahme von Jesus, deine Annahme, dass du bei Jesus angenommen worden bist, ist schon passiert. Das ist bereits Realität. Christus hat euch angenommen, das steht im Medium. Nächste Medium. Also die meisten kennen das eher vom Steak, wenn man gefragt, wenn man gefragt wird, blutig oder Medium oder irgendwie so, ich kenne mich da nicht so aus. Aber auch in der Grammatik gibt es Medium. Das bedeutet, dass etwas an uns geschieht. Jesus ist der Aktive und wir sind das Passive. Etwas passiert mit mir. Jesus hat mich schon angenommen und gut, ich könnte mich dagegen wehren, aber wenn ich das aushalte, mich nicht wehre, dann geschieht das an mir oder ist an mir geschehen im günstigsten Fall. Wir tun an diesem Vorgang erstmal gar nichts. Wir können gemütlich einen Schluck Wasser trinken. Es geschieht, es geschah. Es passiert an uns. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir ein tolles Leben führen oder nicht, oder vor Gott wegrennen oder nicht, ob wir Heilige zu sein scheinen oder nicht, oder wie der letzte Mensch Dinge tun, die nicht wirklich erzählbar sind. Es geschieht an uns. Gott nimmt uns an. Es liegt an ihm. Es liegt an seinem Wesen. Es liegt an seiner erklärten Absicht, uns Menschen einen jeden anzunehmen, wie er ist. Das, was wir, der natürliche Mensch, nicht so gut hinkriegt. Wir können die ähnlich sind, das habe ich gestern bei der Geburtstagsfeier auch nochmal gemerkt, wenn jemand ein bisschen so ähnlich ist wie ich, dann fällt es mir relativ leicht, wahr zu dem zu finden, den anzunehmen, auf den zuzugehen. Aber wenn der so ganz anders ist, wenn der so von ganz anderen Sachen erzählt, von denen ich vielleicht schon mal gehört habe, aber die so ganz aus meiner Erfahrungswelt sind, dann schiebe ich das gern ein bisschen weg. So fremd, so ganz anders. Aber es liegt nicht an uns, es liegt an Gott, dass er dich angenommen hat, dass er jeden Menschen annehmen möchte und darauf hofft und setzt, dass der Mensch das zulässt und nicht wegrennt. Jesus hat euch angenommen. Jetzt kommt noch der letzte krasse grammatische Ausdruck, den gibt es nur im Griechischen, aorist. Also klingt auch nicht so schlimm, ne? Aorist und in dem Fall Singular. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Geht's noch? In einer Woche sind Ferien, ne? Also durchhalten. Diese Form gibt es eben nicht im Deutschen, den Aorist, sondern im Griechischen. Paulus verwendet hier eine Zeitform. Der Aorist drückt aus, dass etwa eine Handlung ohne Anfang und ohne Ende ist. Also dauerhaft. Läuft so durch. Gottes Annahme hat also nicht irgendwann mal angefangen und endet irgendwann, wenn ich vielleicht irgendein bestimmtes Maß an heiligem Leben erreicht habe, dann verabschiedet sich Gott. Nein, Gottes Annahme ist dauerhaft, zieht sich durch. Dieser Aorist drückt aus, dass in einer Handlung kein Anfang und kein Ende hat. Das war schon immer so und wird immer so sein. Gottes Annahme bleibt bis in Ewigkeit, bis in den Himmel. Da ändert sich nichts daran. Auch wenn sich die äußeren Umstände ändern. Wenn es irgendwann das himmlische Jerusalem sein wird und nicht mehr Oberhausen, Baptistengemeinde. Aber die Annahme Gottes bleibt. Der Ort ändert sich im günstigsten Fall. Also zusammenfassend, wie hat Christus uns angenommen? Er hat dich angenommen. Punkt. Das ist so. Indikativ. Seine Gnade hat keinen Anfang und kein Ende. Und seine Liebe gilt einem jeden Menschen, egal in welchem schrecklichen Zustand, ungünstigen Zustand er sich befindet. Seine Liebe gilt allen Menschen gleich. Jesus hat sich den Menschen, um nochmal ein bisschen auf Jesus zu schauen, hat sich den Menschen genauso zugewandt, wie wir das so gerade eben von Gottes Absicht gehört haben. den Reichen und den Armen, den Verletzten, den Kranken, aber auch den Gesunden, den Gerechten. Jesus bietet Versöhnung und Veränderung an, einem jeden. Da hat er nicht aussortiert. Dir und mir und jedem Menschen in Oberhausen, Dienstlagen, Duisburg, Essen. Wir müssen uns bewusst sein, dass diese Annahme alles umfasst. Jesus hat uns nicht erst angenommen, als wir schon gerecht waren in seinen Augen, sondern als wir noch vielleicht von ihm weit weg waren. Das muss sich nicht unbedingt durch einen äußeren, ungünstigen Lebenswandel manifestiert haben. Das beschreibt einfach deine Position, wie weit du noch von ihm weg warst. Er hat uns angenommen, als wir noch völlig verstrickt waren und uns mit anderen Sachen beschäftigt haben. Weit, weit weg von ihm. Ich glaube, die meisten Menschen haben den Großteil ihrer Handlungen und Worte mittlerweile soweit ganz gut im Griff. Eigentlich wollen wir das ja auch annehmen. Nicht nur von Gott, sondern auch von anderen Menschen. Und deswegen benehmen wir uns im großen Ganzen eben nicht wie die Axt im Wald, sondern sind bereit auf zumindest so eine minimale Korrektur. Also wenn Elke mir sagt, mach mal die Ärmel runter, sieht nicht gut aus, dann mache ich das eben. Ja, wird schon recht haben, wenn es um Kleidungssachen geht, ne, dann mache ich das. Passt mir zwar nicht, aber wird schon seinen Sinn haben. Wenn alle meine Gedanken Wirklichkeit werden würden, dann sähe es allerdings ganz anders aus. Dann gute Nacht, schöne Welt. Und Jesus macht uns in der Bergpredigt auch klar, dass es nicht nur um irgendwelche Taten geht, um irgendwelche praktisch ausgelebten, vollzogenen Handlungen, sondern hier im Kopf beginnt ein Zustand, mit dem wir vor Jesus stehen. Trotz seiner Annahme. Es ist nicht gleichgültig egal, wie wir vor ihm stehen. Jetzt auch nicht. Und das fängt eben in den Gedanken an. Einem Menschen die Pest an den Hals zu wünschen, ist eben genauso schlimm in Gottes Augen, als wenn ich es wirklich tun würde. Praktisch ist es nicht Pestviren oder Bakterien, ne? Also, aber wir haben ja, ne? Corona würde sich statt Pest, ne? Da kann man sich das ganz gut vorstellen. Für uns Männer, eine Frau begehrlich anzuschauen, ist eben kein Lapsus, ist eben doch das Gleiche wie ein vollzogener Ehebruch. Für uns Menschen scheinbar immer. Unterscheiden wir ja gern. Aber in Jesu Augen nicht. Genau, Risa, ne? Gib dem Pascal mal einen rein, genau. Wie sieht es in deinem Kopf aus? Wie sieht es mit deinen Gedanken aus? Ich liebe Jesus. Ich bin gern mit ihm unterwegs. Ich bin froh und dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. Ich möchte ihm auch ähnlicher werden. Und trotzdem tun sich manchmal Abgründe in meinem Kopf auf, wo ich denke, dass Jesus davon ganz schön beschämt wäre oder ist, weil er das ja auch sieht. Wie ist es bei dir? Und selbst mit diesen Abgründen hat Jesus dich angenommen und nimmt dich weiter an. Und was für die Taten gilt, gilt natürlich auch für die Worte und auch für die Gedanken. Wie oft verletze ich jemanden anderes mit meinen Worten? Meistens unbewusst, also meistens nicht aus der Absicht heraus. Aber ich kann mich auch nicht freisprechen, dass ich mich mal dem einen oder anderen nochmal so einen kleinen, ne, so nachschiebe. Da ist es vielleicht ganz, ganz gut, wenn der andere es gar nicht hört. Ne? Aber manchmal hört es eben doch. Wie oft verletze ich jemanden anders? Nicht wirklich mit dem Messer, sondern in Gedanken und mit Worten. Zum Glück eben meistens unbewusst. Wie oft zeigen meine Taten oder manchmal auch meine Gedanken von einem sehr großen Egoismus, von einem riesigen Faultier in mir, aber nicht von Jesus, der in mir lebt. Und diese Dimension müssen wir im Auge behalten, wenn wir darüber staunen, dass Jesus uns trotzdem annimmt, angenommen hat und weiter annimmt. Und dass er das als Plattform möchte, dass wir daraufhin auch den anderen annehmen sollen, können. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, einander annehmen. Aber, hab ja zugesagt, einfach abspeichern und in 2 Wochen geht's weiter. Amen. Amen.